die letzte Woche, wenn man so will, dieses Zweiten Weltkrieges in Europa deutscherseits geführt, markiert den Beginn vieler Legenden. Eine Legende haben wir eben schon angesprochen, die der sauberen Wehrmacht. Die zweite Legende, die der Nursoldaten, die angeblich mit der Politik überhaupt nichts zu tun gehabt hätten, die angeblich mit dem Nationalsozialismus und dem Regime gar nichts zu tun gehabt hätten. Und ab diesem Zeitpunkt allerspätestens beginnt sowas wie die Selbstentschuldung, die Kreierung einer Legende über die Deutschen und ihre Verantwortlichkeit in der Zeit des sogenannten Dritten Reiches. Die Regierung Dönitz markiert, wenn man das so nennen will, den offiziellen und auch sichtbaren Startschuss für diese Entschuldungstheorie. Und die verfängt eben auch teilweise bis heute.
Diese Folge von Geschichte Europas ist Teil meiner Reihe zum Rechtsextremismus in Deutschland nach 1945. Dabei schauen wir hier aber, genauer gesagt, noch in die letzten Tage des NS-Regimes hinein und blicken mit Oberst Dr. John Zimmermann auf die Regierung Dönitz, die nach Hitlers Selbstmord noch für einige Wochen nominell die Führung des Deutschen Reiches übernahm. Herr Zimmermann schildert hier, dass Karl Dönitz nicht nur Oberbefehlshaber der Kriegsmarine war, sondern ein ideologisch gefestigter und Hitler ergebener Nationalsozialist, der die Menschheitsverbrechen der Nazis kannte, für den Tod von vielen tausenden Menschen verantwortlich gemacht werden kann und nach Kriegsende jahrzehntelang am Mythos des treuen und unpolitischen Soldaten strickte und damit bis heute teilweise noch das Bild der Wehrmacht prägt. Ich freue mich über konstruktive Kritik und Feedback per Kommentar oder E-Mail. Mehr Infos dazu, wie ihr mich kontaktieren könnt, findet ihr in den Shownotes. Dort gibt es auch eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen und Hinweise, wie ihr mich bei PayPal und Steady bei der Produktion des Podcasts unterstützen könnt. Herr Zimmermann schildert als neuer Gast zunächst seinen Weg zur Beschäftigung mit den letzten Tagen der NS-Herrschaft unter Karl Dönitz. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören unserer Aufnahme aus dem August 2024.
Ja, mein Name ist John Zimmermann. Ich bin Oberst bei der Bundeswehr und Leiter des Forschungsbereiches Zeitalter der Weltkriege, Militärgeschichte bis 1945 am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Bin habilitierter Historiker, Geschichte und Sozialwissenschaften studiert an der Universität der Bundeswehr in Hamburg in den 1990er Jahren. Habe mich dann später promoviert mit dem Thema des Kriegsendes im Westen im Zweiten Weltkrieg und habilitiert über eine biografische Studie zu Ulrich de Maizière. Das erklärt auch fast schon meinen Werdegang, der aber ganz normal in Anführungszeichen angefangen hat, dass ich als Wehrpflichtiger zur Bundeswehr gekommen bin, 1988 mich dann verpflichtet habe, in die Offizierlaufbahn gegangen bin. Teil der Offizierlaufbahn ist das Studium. Bin nach dem Studium wieder in die Truppe, habe dann die Möglichkeit erhalten, am damaligen Militärgeschichtlichen Forschungsamt, das ist das Vorgängerinstitut des ZMSBW, eine wissenschaftliche Mitarbeiterstelle zu übernehmen. Und damit habe ich auch den Einstieg in die Wissenschaft über das Studium hinausgefunden, war dann viele Jahre Dozent für Militärgeschichte an der Offizierschule der Luftwaffe in Fürstenfeldbruck, kam dann zurück ans ZMSBW 2007, habe dort verschiedene Verwendungen durchlaufen als Projektbereichsleiter, aber auch außerhalb des ZME war Leiter der Neukonzeption des Luftwaffenmuseums in Berlin-Gatow, war Referent für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik bei den wissenschaftlichen Diensten des Bundestages und bin jetzt seit 2019 in der von mir vorhin schon angesprochenen Verwendung als Leiter des Forschungsbereiches 2 am ZMSBW.
Einer der Schwerpunkte, Sie haben es erwähnt, ist das Kriegsende im Westen. Wir schauen auf das gesamte Kriegsende, wir schauen auf die Regierung Dönitz, die nach Hitlers Selbstmord im Amt ist. Fangen wir vorne an. Wer war Karl Dönitz?
Karl Dönitz war ein typisch, würde ich sagen, sozialisierter junger Mann um das Fernes Jäckle, ist 1911 in die Kriegsmarine eingetreten nach seinem Abitur, hat dann den Ersten Weltkrieg miterlebt als Soldat der Kriegsmarine, ist dort auch schon ein bisschen in die U-Boot-Waffe hineingerückt, die ja während des Ersten Weltkrieges entwickelt worden ist, auch im Deutschen Reich, war dann in der Zwischenkriegszeit der sogenannten, ist er übernommen worden in die Reichsmarine, hat dort weiter seinen Dienst getan, findet aber sein wirkliches Avancement dann erst nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten unter Hitler, wo er dann bis zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und zum Großadmiral aufsteigt.
Was heißt das? Was waren also seine konkreten Aufgaben im deutschen Militärapparat der NS-Zeit?
Na, zunächst hat er aus der Reichsmarine heraus verschiedene übliche Verwendungen innerhalb der Marine durchlaufen, war auch Kommandant an Bord eines Kriegsschiffes. Und seine wirkliche Berufung, an die er eigentlich zunächst selbst gar nicht so sehr glauben wollte, war dann die Entwicklung der U-Boot-Waffe. Da hat er, wie gesagt, schon Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg. Diese Waffe hat er dann als Bevollmächtigter übernommen. Er war der Führer dann dieser U-Boot-Waffe, hat den U-Boot-Krieg auch konzeptionalisiert und dann auch als verantwortlicher Vorgesetzter im sogenannten Dritten Reich dann auch durchgeführt. Das Entscheidende dabei ist, dass die U-Boot-Waffe von ihm selbst, aber auch von Hitler präferiert wurde und fast schon so sowas wie eine Art Wunderwaffe stilisiert wurde, die zumindest zur See dann den sogenannten Endsieg erstellen sollte.
Und damit war er auch im Konflikt mit denen, die einen Fokus auf große Kampfschiffe legten.
Ja, in der Zwischenkriegszeit galt das Schlachtschiff als das Mittel des Krieges zur See. Auch Hitler war ein großer Fan der Schlachtschiffe, hat noch im Anfang 1939 den sogenannten Z-Plan gebilligt, also den Bau neuer großer Schlachtschiffe, die immer größer, besser bewaffnet, größere Waffenwirkung haben sollten. Dass das sowohl strategisch als auch operativ eine Sackgasse war, zumindest für die deutsche Marine, hat sich dann während des Zweiten Weltkrieges auch gezeigt. Und 1943, schon mit den ersten Überlegungen 42, aber dann endgültig 43, rückt Hitler selber von dem Gedanken der Schlachtschiffe ab, die sich eben als untauglich erwiesen haben, deutscherseits diesen Seekrieg zu führen. Und damit kommt Reeder mit seinen U-Booten ins Spiel, in denen man dann die Waffe für den Krieg zur See deutscherseits sieht.
War Dönitz primär ein Militär, der für den Sieg Deutschlands kämpfen wollte? Oder anders gefragt, wie ausgeprägt war seine nationalsozialistisch-ideologische Prägung?
Also bei Dönitz muss man grundsätzlich immer voraussetzen, dass was wir über Dönitz wissen, viel von ihm selbst geprägt wurde, weil inszeniert und stilisiert. Und er hat sich grundsätzlich als Soldat verstanden, das darf man ihm sicher auch abnehmen, aber er hat dann insbesondere seine Verstrickung und sein Mitwissertum und auch Mittätertum im sogenannten Dritten Reich damit verbrämt, dass er immer Soldat und ausschließlich Soldat geblieben sei. Das kann man natürlich ins Reich der Legende verweisen. Beim Oberbefehlshaber der Kriegsmarine im NS-Regime handelt es sich natürlich mitnichten um nur einen Soldaten, sondern immer gleichzeitig auch um jemanden, der die politischen Ziele des Nationalsozialismus vertreten hat, und das hat er sehr intensiv getan, und der, nach allem, was wir wissen, wahrscheinlich auch an die Ideologie, insbesondere der sogenannten Volksgemeinschaft, auch geglaubt hat.
Wie steigt er denn jetzt über den Zweiten Weltkrieg hinweg in eine Situation auf, dass er überhaupt für Hitler als möglicher Nachfolger angesehen werden kann?
Also Dönitz galt schon Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre als ein aufstrebender Marineoffizier. Das hat ihn ganz grundsätzlich in den Bereich von Spitzenverwendung gebracht. Dafür haben auch die Beurteilungen gesprochen, die er bekommen hat. War also schon im, nennen wir es mal, oberen Drittel der Marineoffiziere, die zu höheren Berufen zu sein schienen. Deshalb hat er auch die Verwendung dann im sogenannten Dritten Reich bekommen, die er bekommen hat. Galt auch als sehr durchsetzungsfähig, er galt als sehr findig und variabel. Das hat ihn prädestiniert gemacht, insbesondere durch seinen Hintergrund mit der U-Boot-Erfahrung im Ersten Weltkrieg für die Weiterentwicklung dieser U-Boot-Waffe. Und damit war er natürlich relativ schnell im Fokus auch, insbesondere von Hitler. Weil, wie gesagt, die U-Boot-Waffe wurde zunehmend als das Mittel erkannt, den Krieg zur See deutscherseits zu führen. An deren Spitze stand relativ bald Dönitz. Und das hat ihn in den Augen Hitlers auch prädestiniert. Zumal seine Verehrung für Hitler völlig ungebrochen und absolut gewesen ist.
Bei potenziellen Nachfolgern Hitlers denkt man ja erstmal an die anderen Führungsgestalten aus dem politischen Kreis, sowas wie Goebbels oder Himmler oder Göring. Das alles geht ja im Zuge des Kriegsendes ganz anders. Wie laufen diese letzten Wochen und Tage ab?
Naja, der Krieg wird ja immer weiter und weiter und weiter geführt, obwohl wir, selbst wenn wir mal die Memoiren der beteiligten Wehrmachtsgenerale lesen, die ja gar nicht weniger erschienen sind in der Nachkriegszeit, dann wollen ja alle davon überzeugt gewesen sein, dass der Krieg schon viel früher verloren gewesen ist, militärisch zumindest. Manche sind da schon nach der verlorenen Schlacht von Moskau 1941 der Überzeugung, der Krieg könne nicht gewonnen werden. Andere kommen später dazu. Aber nur ganz, ganz wenige Scharfmacher sind noch bis zum letzten Tag quasi davon überzeugt, man könne doch noch irgendwie gewinnen. Die Masse hat während des Krieges schon sich damit abgefunden, dass dieser Krieg zumindest nicht mit einem deutschen Sieg enden wird. Also wenn man also hitlerseitig jetzt diesen Krieg betrachtet und insbesondere das letzte Drittel dieses Krieges betrachtet, der unbedingt aus seiner Sicht bis zum Ende durchgekämpft werden soll, dann braucht man natürlich an der Spitze des Staates jemand, der diesen Willen auch umsetzt. Und da hat Hitler Dönitz zugetraut, wie wir ja sehen, auch zu Recht, dass er bis zum letzten Tag versucht, weiterzukämpfen. Und deshalb ist es sehr viel zielführender, auch einen Soldaten als Nachfolger zu ernennen, weil er muss ja auch innerhalb der Truppe oder von der Truppe Anerkennung finden, damit die weiterkämpfen. Dönitz war für Hitler der ideale Kandidat und zudem hat er sich selbst gemacht.
Ich glaube, an dieser Stelle wäre interessant, dann wirklich so eine kleinteilige Schilderung, wie jetzt diese letzten Tage so ablaufen, dass nach und mit Hitlers Selbstmord Dönitz dieses Amt übergeben wird.
Ja, das ist relativ einfach zusammenzufassen. Da hat die Forschung ja auch umfangreiche Erkenntnisse geliefert. Hitler ist lange schon klar, dass dieser Krieg nicht siegreich zu Ende gehen wird. Und ihm ist auch klar, dass er selber diesen Krieg nicht überleben will, weil er sich eben nicht irgendeiner Justiz der Sieger stellen möchte. Mit seinem Geburtstag am 20. April läutet sich quasi die Endphase nicht nur dieses Zweiten Weltkrieges, sondern auch des Lebens von Hitler ein und ab diesem Zeitpunkt, er diktiert dann ja auch noch Ende April sein sogenanntes politisches Testament, er ernennt dann Dönitz zu seinem Nachfolger. Das ist schon der Abschluss im Grunde. Also zwischen dem 20. und dem 30. April ordnet Hitler, wenn man so will, sein Vermächtnis aus seiner Sicht, er nennt seinen Nachfolger und er schießt sich dann ja auch selbst. Der Krieg wird aber trotzdem noch über eine Woche weitergeführt.
Wusste Dönitz, was auf ihn zukommt? Wusste er, dass er der designierte Nachfolger Hitlers ist?
Also seinen eigenen Aussagen nach und nach alledem, was wir nachweisen können, wusste er es tatsächlich nicht. Man weiß auch nicht, ob er da insgeheim mit gerechnet hat oder auch nicht mit gerechnet hat. Fakt ist auf jeden Fall, dass nach der Zweiteilung des Reiches einfach angesichts der Tatsache, dass die westalliierten Armeen mitten durch Deutschland durchgestoßen sind, schon im März, April und das deutsche Schlachtfeld, wenn man das so nennen will, in zwei Teile, einen Nord- und Südteil geteilt haben, unter Tatsache, dass Dönitz bereits zum Oberbefehlshaber dieses Nordraums ernannt worden ist, könnte die Überlegung von ihm schon nahegelegen sein. Bin mir allerdings unsicher, ob Dönitz davon ausgehen konnte, dass Hitler sich wirklich selbst ums Leben bringt. Insofern ist die Frage, hat er damit gerechnet, sein Nachfolger zu werden, jetzt eher eine theoretische. Faktisch war er ja schon derjenige, der im Sinne Hitlers im Nordraum des deutschen Kampfgebietes gehandelt hat.
Wie sind wir denn da formaltechnisch unterwegs? Die Weimarer Verfassung war natürlich seit dem Ermächtigungsgesetz immer egaler geworden. Aber durfte Hitler einfach so bestimmen, wer nach seinem Tod der Nachfolger wird?
Also genau genommen ist er zum Reichspräsidenten ernannt worden, denn das war ja laut Verfassung auch das Staatsoberhaupt. Und Sie haben natürlich völlig recht, die Weimarer Verfassung wurde nie in irgendeiner Weise juristisch aufgelöst. Sie ist faktisch in Kraft, auch wenn sie keine Bedeutung hat. Das ist bereits ausgehebelt mit dem sogenannten Ermächtigungsgesetz im März 1933. Damit ist die Verfassung im Grunde nur noch ein Stück Papier. Die ist so unwichtig, dass man sie eben noch nicht mal aufheben muss. Aber tatsächlich ist sie faktisch eben in Kraft und qua Verfassung kann Hitler selbstverständlich nicht seinen Nachfolger ernennen, denn laut Verfassung wird der Reichspräsident direkt vom Volk gewählt. Das ist einfach einer unter unzähligen Verfassungsbrüchen, die dieses Regime eigentlich vom ersten Tag an begangen hat.
Wann und wie erfährt Dönitz denn von seinem neuen Amt und wie reagiert er darauf?
Das ist tatsächlich eine relativ unspektakuläre Geschichte. Er wird angerufen von verschiedenen Leuten, von Bormann zum Beispiel, die ihm dann mitteilen, dass Hitler ihn zu seinem Nachfolger ernannt hat. Über seine Reaktion ist da nicht so wahnsinnig viel bekannt. Was aber bekannt ist, und das spricht, glaube ich, auch sehr für Dönitz' Selbstverliebtheit in manchen Teilen, dass er umgehend einen Funkspruch an alle Wehrmachtteile ausgibt, die mitteilen, dass er dann das neue Staatsoberhaupt ist. Das war ihm offensichtlich sehr wichtig. Man kann jetzt natürlich einerseits die technische Seite vorheben und sagen, klar müssen die Deutschen wissen und die kämpfenden Truppen, dass der sogenannte Führer Adolf Hitler tot ist und es einen Nachfolger gibt, dass alles sozusagen seine Ordnung hat und geordneten Bahn verläuft. Auf der anderen Seite scheint es ihm persönlich auch ein großes Anliegen gewesen zu sein, diese Neuigkeit mitzuteilen und hat ihn anscheinend auch mit großem Stolz erfüllt, denn wie wir ja wissen, hat er bis zu seinem Lebensende daran festgehalten, dass er das legitime deutsche Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches gewesen ist.
Aber dieses Deutsche Reich war doch so im Zerfall, dass es niemanden interessieren musste oder konnte. Oder hat er tatsächlich gedacht, dass er wirklich doch irgendwas de facto umsetzen könnte?
Es gab ja viele im Deutschen Reich, die sich so richtig keine Vorstellung gemacht haben, wie es nach einem wie auch immer gestalteten Kriegsende weitergehen konnte oder weitergehen würde. Da gibt es auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, aber gar nicht wenige haben an eine weitere Staatlichkeit Deutschlands geglaubt und ihr Handeln auch in den letzten Kriegsmonaten darauf ausgerichtet. Nicht zuletzt eben auch die Soldaten der Wehrmacht. Dieser Gedanke, seine Pflicht tun zu müssen, war nicht unbedingt auf den Moment ausgerichtet, sondern durchaus auch auf die Zukunft, weil man sich selbst sozusagen ein Argument geschafft hat, um sich selbst zu legitimieren, warum man denn diesem System bis zum absoluten Ende gedient hat. Und dann hinterher sagen zu können, man hätte seine Pflicht erfüllt, wäre sicher ein Argument gewesen, das massentauglich verständlich gewesen wäre und ja, wie wir heute ja auch wissen, gewesen ist. Daran haben sich viele festgehalten. Und damit hat man sowas wie ein Scharnier geschaffen über das offensichtlich unausweichliche Kriegsende hinaus in eine wie auch immer geartete neue deutsche Staatlichkeit.
Die Regierung Dönitz wird in Flensburg eingerichtet. Ich vermute einfach, weil die alliierten Truppen noch nicht bis dahin vorgestoßen sind. Berlin fällt ja um die Monatswende April-Mai rum.
Ja klar, also einerseits war das natürlich der Infrastruktur geschuldet und andererseits der Kriegslage. Wenn man ein Oberkommando irgendwo einrichten will, muss ich ja auch über bestimmte technischen Möglichkeiten verfügen, die es erlauben, Truppen zu führen über einen weiten Raum hinweg. Wir reden ja, weil wir das eben so eingeschränkt haben auf das Schlachtfeld Deutschland. Wir reden ja nicht nur über deutsche Gebiete, es sind ja noch große Teile Europas besetzt, ganz Skandinavien, also zumindest Norwegen und Dänemark sind noch deutsch besetzt, diverse Kanalinseln, diverse Inseln im Mittelmeer sind noch von deutschen Truppen besetzt. Die alle müssen geführt werden. Dafür braucht es eine bestimmte technische Infrastruktur. Die gibt es im Nordraum nicht an vielen Stellen und die Möglichkeiten, die zur Verfügung stellen, sind meistens Marinestellen. Plön und Mürwik und dorthin zieht das Oberkommando dann eben auch um.
Eine der Hauptaufgaben, die sich die Regierung Dönitz setzt, ist einerseits möglichst viele Soldaten der Wehrmacht Richtung Westen zu kriegen, damit sie wenigstens von denen gefangen genommen werden und nicht von der Roten Armee. Und man arbeitet auch darauf, einen Separatfrieden abzuschließen. Wie läuft das ab?
Ja, das ist ein bisschen eine komplexe Fragestellung. Also zunächst mal diese Legende von Dönitz als Retter der Flüchtlinge aus dem Osten oder von so und so viel Hunderttausenden Wehrmachtssoldaten, die es noch geschafft haben, sich auf die Westalliierten sozusagen zurückzuziehen. Das ist ein Mythos. Dönitz hat ganz, ganz zum Schluss in den letzten 2 Tagen ist er tatsächlich sowas wie in eine Befehlsgebung übergegangen zu einem solchen Verhalten. Aber faktisch sind die Flüchtlinge und auch die Wehrmachtssoldaten dadurch gerettet worden, dass Bootsbesatzungen der deutschen Marine selbstständig entschieden haben, weil sie irgendwelchen Nachschub an die Ostfront transportiert haben und der dann leer zurückgefahren wären, dass sie dort Menschen aufnehmen, manchmal auch viel zu viele, als die Schiffe tragen konnten. Das hat aber mit Dönitz Befehlsgebung nichts zu tun. Es gibt bis in die letzten 2 Tage keinen wirklichen Befehl, dass Dönitz da eingegriffen hätte und das angeordnet hätte. Das haben die Schiffsbesatzungen selber entschieden. Und er hat es bestenfalls geduldet, denn dass er das wusste, davon kann man ausgehen. Aber angeordnet hat er es eher in den letzten 2 Tagen. Was die Gesamtsituation angeht und die Frage Kapitulationen des Separatfriedens, seit Casablanca 1943 war völlig klar, dass die Anti-Hitler-Koalition nur eine Gesamtkapitulation des Deutschen Reiches akzeptieren werden würde. Und es wurde auch in deutschen Kreisen auch später immer damit argumentiert, man hätte ja gar nicht kapitulieren können, weil dann hätte man ja auch vor der Sowjetunion kapitulieren müssen. Eine Teilkapitulation sei gar nicht in Frage gekommen. Und deshalb wäre man zum Weiterkämpfen gezwungen worden quasi von den Westalliierten. Was dabei immer nicht in Betracht gezogen wird, sind die unendlich hohen Verluste, die unendlich hohen Opferzahlen, auch durch die Mordmaschinerie in den Konzentrations- und Vernichtungslagern, die diese zweite Kriegshälfte noch produziert hat. Also das Argument, es wäre alles ganz furchtbar gekommen, wenn man kapituliert hätte, könnte man, wenn man zynisch wäre, jetzt gegenrechnen damit, dass man sagt, na, noch viel schlimmer hätte es eigentlich gar nicht kommen können, egal was man entschieden hätte, weil jede Entscheidung besser gewesen wäre, als die Entscheidung weiterzukämpfen und diese unfassbar hohen Verlustzahlen zu produzieren.
Ich finde, woran man Dönitz Ideologie auch gut erkennt, ist, dass ja auch weiterhin diese spontanen Todesurteile wegen Desertion und Wehrkraftzersetzung stattfinden. Er erwartet ja da doch schon von der Wehrmacht, dass sie noch bis zum bitteren Ende weiterkämpfen. Er unterscheidet sich ja da auch nicht großartig von Hitler, oder?
Nein, überhaupt gar nicht. Also Dönitz war schon während des Krieges, insbesondere in der zweiten Kriegshälfte, insbesondere zu einem Zeitpunkt, wo sein, in Anführungszeichen, U-Boot-Krieg gescheitert war, einer der Scharfmacher auf Seiten der Wehrmacht, der immer wieder rüde Durchhaltebefehle gegeben hat, der von seinen Besatzungen erwartet hat und von Vorgesetzten auf allen Ebenen, dass sie bis zum Tode weiterkämpfen, der jede Art von auch nur vermuteter Insubordination oder jede Versuche, sich irgendeinem Kampf zu entziehen und sei es auch nur in Anführungszeichen auf irgendwelchen Kriegsschiffen oder U-Booten mit rüden Strafen oder wo er rüde Strafen eingefordert und auch umgesetzt hat. Er hat die Sippenhaft eingeführt für die Familien solcher Soldaten noch 1944. Also Dönitz war einer der Scharfmacher innerhalb dieses Krieges und insbesondere in der Endphase dieses Krieges.
Das Ganze passiert in den ersten Tagen des Mai 1945. Das Kriegsende findet ja durch die Kapitulation am 8. bzw. 9. Mai statt. Ab wann ist bei ihm der Punkt erreicht, dass er auch sagt, dieser Krieg wird nicht weitergehen, sondern Deutschland, die Wehrmacht, müssen jetzt umfangreich und bedingungslos kapitulieren?
Das ist eine gute Frage, wann das endgültig so war. Er hatte ja im Grunde nur wenig Zeit. Zu dem Zeitpunkt, als er die Geschäfte des Reichspräsidenten übernimmt, ist der Krieg ja nicht nur endgültig entschieden, sondern da ist eigentlich auch nicht mehr viel zu kämpfen. Gegen die Westalliierten führt man ohnehin schon seit Monaten Rückzugskämpfe. An der Ostfront ist ebenfalls schon Reichsboden erreicht. Die Truppen stehen schon diesseits der Oder, also die Truppen der Roten Armee, bedrohen die Reichshauptstadt Berlin. Da ist im Grunde jeder halbwegs verständige Soldat weiß, dass dieser Krieg in keiner Weise mehr weiterzuführen ist und es hier noch um Tage geht, bestenfalls, indem man diesen Krieg verlängern kann. Aber es gibt überhaupt kein militärisches Ziel, auf das man noch hätte hinkämpfen können oder ähnliches.
Was ich bei der Beschäftigung mit dieser Regierung Dönitz ja auch so interessant fand, war, dass er ja ein richtiges Kabinett zusammenstellt mit Ministern für Post, für Finanzwesen, für Landwirtschaft und das in einem kriegszerstörten und umfangreich besetzten Land. War das jetzt reiner Formalismus oder, Sie hatten es eben schon gesagt, dachte er wirklich, dass die Alliierten ihn einfach weiterregieren lassen?
Da kann man von ausgehen, dass er das geglaubt hat. Und da war er eben nicht alleine. Viele haben gedacht, die westlichen Alliierten würden einfach nicht verstehen können, dass der eigentliche Feind gar nicht die Deutschen seien, sondern der sogenannte Bolschewismus und würden irgendwann zur Vernunft kommen und entweder mit den Deutschen oder in irgendeiner Weise mit Unterstützung der Deutschen sich gegen die sogenannten Bolschewisten wenden. Und Dönitz in seiner Verehrung auch für Hitler und auch für den Nationalsozialismus, Dönitz muss man zugutehalten, dass er das vermutlich auch tatsächlich selbst geglaubt hat. Und dass er, und das ist die andere Seite dann wieder der Medaille, auch formalistisch als Persönlichkeit formalistisch genug war, die Lage einfach so auszuwerten, dass er gesagt hat, jetzt bin ich Reichspräsident, jetzt brauche ich auch eine Reichsregierung und die stellt das sich zusammen. Schon aber, davon bin ich überzeugt, in dem Glauben, dass es irgendeine deutsche Staatlichkeit geben wird, weil ordnungsfanatisch, wie er eben auch war, ist er davon ausgegangen, dass er in dieser Kapitulation seinen, in Anführungszeichen, Staat ordentlich in irgendeiner Weise den Siegern übergeben muss.
Was war eigentlich auch schon während seiner Zeit davor schon der Kenntnisstand zu den umfangreichen Menschheitsverbrechen des NS, also vor allem dem Holocaust?
Ja, also in seinen Nachkriegsarbeiten behauptet er ja immer, er hätte davon nichts gewusst und sei nur Soldat gewesen und hätte mit dem Krieg genug zu tun gehabt. Das ist eine billige Ausrede, die wohlfeil von vielen im Übrigen, wie wir heute natürlich wissen, geteilt wird. Selbstverständlich musste jemand in seiner Position auch umfänglich Bescheid wissen über den Holocaust, über die Vernichtungspolitik, die auch ja im Übrigen nicht nur in Anführungszeichen gegenüber der jüdischen Bevölkerung, sondern auch an der Ostfront gegenüber der slawischen Bevölkerung betrieben worden ist. Selbstverständlich wusste er von Holocaust und Vernichtungskrieg und auch, was dort passiert ist. Es ist völlig absurd zu glauben, dass er davon keine Kenntnis hatte.
Ist das der Faktor auch, der die Westalliierten davon abhält, mit ihm zu kooperieren? Weil man muss ja insofern ihm recht geben, der Konflikt wird ja so sein, dass die Westalliierten sich dann mit der Sowjetunion in die Haare kriegen werden nach Kriegsende.
Ja klar, also die strategische Situation am Ende des Zweiten Weltkrieges ist ja längst eine, wo nicht mehr das Deutsche Reich, und wir reden ja über einen Zweiten Weltkrieg, also müssen wir auch über das Pazifische Kriegstheater reden, wo nicht nur das Deutsche Reich und Japan der große Gegner sind, sondern wo man sich schon auf die Zeit nach dem Ende dieses Krieges einstellt. Das ist eine Entwicklung, die wir schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1944 erleben. Auf der politischen Ebene kümmern sich die Staaten und die Regierungen der beteiligten Staaten längst schon um die Zeit danach. Also was wird danach passieren? Was wird weitergehen? Da ist man sich in Seiten auch des westalliierten Lagers durchaus uneins, wie da die Situation sein wird und wie auch die eigenen nationalen Prioritäten gesetzt werden sollen. Also es bröckelt schon in der Anti-Hitler-Koalition, aber es bröckelt zumindest nicht so sehr, dass man sich nicht einig ist, dass dieser Krieg zunächst zu einem siegreichen Ende geführt werden muss, sowohl in Europa als auch im Pazifik. Aber man macht sich schon erhebliche Gedanken, was danach passiert. Und insbesondere die englische Regierung, die britische Regierung unter Churchill, ist sich schon sehr sicher, dass der kommende Gegner oder der nächste Gegner die Sowjetunion sein wird. Und das Deutsche Reich ist eigentlich schon besiegt. Diesen Krieg gilt es abzuwickeln mit möglichst wenig Opfern aus Sicht der Westalliierten und sich dann auf eine Nachkriegssituation einzustellen, die dann auch, wie wir wissen, durchaus kompliziert ist.
Sie haben schon mehrmals darauf angespielt. Vieles von dem wissen wir aus seinen persönlichen Aufzeichnungen und die müssen natürlich quellenkritisch betrachtet werden. Was steht denn in den zeitgenössischen, vielleicht auch tagesaktuellen Schriften der Alliierten über diese neue Regierung Dönitz? Was hat man denn auf der anderen Seite davon gedacht, dass er jetzt dieses letzte bisschen Deutsches Reich noch führt?
Also auf der Gegnerseite wurde diese Regierung in keiner Weise großartig ernst genommen. Es war eben, heute wird man Neusprech sagen, the point of contact für jede Art von Kapitulationsverhandlungen, mehr jedoch nicht. Das ist einfach eine Abwicklungsregierung sozusagen, die man dann auch benutzt, um die Ordnung im besetzten Deutschen Reich aufrechtzuerhalten. Deshalb wird die Regierung ja auch noch ein paar Tage im Amt gehalten, die man dann jedoch aber auch absetzt und verhaftet, als man sie einfach nicht mehr braucht. Bis dahin waren sie einfach der Ankerpunkt auf der anderen Seite, den man benötigt hat, um während der Besetzung einigermaßen Ruhe und Ordnung herstellen zu können. Aber man hat sie eben schnell nicht mehr benötigt. Weitergehende Ernsthaftigkeiten hat man der sicher nicht zugewiesen.
In den letzten Kriegstagen versuchen viele, vor allem hochrangige Funktionäre des Nazi-Apparats, sich zu verstecken, die Identität zu verschleiern oder auch das Land zu verlassen, um nicht für die Untaten zur Rechenschaft gezogen zu werden. Hatten diese Individuen Kontakt zur Regierung Dönitz? Hat er geholfen, dass diese Leute dem Zugriff der Alliierten sich entziehen konnten?
Ja, sicher. Die nicht nur die Reichsregierung unter Dönitz, die Wehrmachtführung insgesamt hat dafür gesorgt, dass Identitäten verschleiert worden sind, dass SS-Leute, Waffen-SS-Leute untergetaucht sind, quasi rückgeführt wurden zur Wehrmacht, die dann als Wehrmachtssoldaten und nicht als Soldaten der Waffen-SS oder als SS-Angehörige in Kriegsgefangenschaft gegangen sind. Da gab es ein breites Netz an Hilfsbereitschaft schon deutlich vor Kriegsende und wenn möglich auch darüber hinaus. Das ist ja auch weitergegangen dann mit irgendwelchen Unbedenklichkeitsbescheinigungen oder gegenseitiger Hilfestellung, um dann sich sozusagen reinzuwaschen oder der alliierten Verfolgung zu entziehen.
Am 23. Mai werden er und sein Kabinett von den Westalliierten festgenommen. Was passiert weiter mit ihm?
Im Grunde das, was mit allen anderen schon passiert ist zuvor, also allen anderen Deutschen in Uniform, / in irgendeiner politischen Verantwortung. Die gelten als Kriegsgefangene. Er wird dann auch zusammen mit anderen in das Gefangenenlager Mondorf überführt in Luxemburg, wird dann dort auch in Haft gehalten und letztlich in Nürnberg auch vor Gericht gestellt, zusammen mit anderen natürlich. Er lässt sich juristisch verteidigen und seine Verteidigung können wir im Grunde aus seinen Nachkriegsschriften, den beiden Büchern, die er geschrieben hat, die auch nachlesen. Er verteidigt sich, wie viele andere im Übrigen auch, indem er sich als Nursoldat stilisiert, dass sich lossagt von den Verbrechen des Regimes. Davon hätte er keine Kenntnis gehabt oder zumindest nicht umfänglich Kenntnis gehabt und hätte sich darauf fokussiert, seinen Job zu machen. Um es mal so auszudrücken, nämlich als Befehlshaber und dann auch Oberbefehlshaber den Krieg zur See zu planen und durchzuführen. Und im Grunde ist es genauso banal, wie es sich anhört. Für anderes hätte er keine Zeit gehabt. Also diese Stilisierung zum Nursoldaten ist ja nicht Dönitz-typisch. Das machen ja viele Wehrmacht, insbesondere Generale, Wehrmachtangehörige. Diese Stilisierung geht aber auch ganz runter bis zum einfachen Lanzer. Und damit ist sie auch wieder massentauglich, weil sich dieses Millionenheer dann ehemaliger Wehrmachtssoldaten damit herausredet, dass sie ja nur Soldaten gewesen seien und mit diesen ganzen politischen Implikationen des Regimes im Grunde gar nichts zu tun gehabt hätten.
Er versucht sich im Nachhinein positiv darzustellen. Glaubt man ihm das? Wird ihm überhaupt zugehört?
Zumindest hat er eine große Fangemeinde. Also es gibt viele auch auf Seiten der Anti-Hitler-Koalition, insbesondere bei den Westalliierten, die diese Ansicht, man sei nur Soldat gewesen und hätte mit dem politischen Bereich nichts zu tun, a teilen und b auch verteidigen. Das hat auch was mit einem grundsätzlichen Verständnis von Soldatsein auch in diesen Staaten zu tun, dass es ja durchaus nicht unüblich ist, dass sich Soldaten aus dem politischen Geschäft, insbesondere dem politischen Tagesgeschäft oder dem Parteigeschäft, heraushalten und heraushalten auch sollen, was allerdings viel zu wenig aus meiner Sicht berücksichtigt wird, ist, dass gerade das nationalsozialistische Regime diese Trennung eben gerade nicht vorgenommen hat, sondern dass erwartet wurde, dass innerhalb dieser Volksgemeinschaft jeder sich an seinem Ort, dieser selbst ausgerufenen Volksgemeinschaft, jeder an seinem Ort und jede für dieses Regime und seine Gedanken einsetzt. Und das bezieht eben auch die Streitkräfte mit ein. Insofern ist die Ausrede, man sei nur Soldat gewesen, tatsächlich eine, die auf Seiten der Gegner viel besser zu argumentieren ist als in den eigenen Reihen. Man hat sich im Grunde das Argument der Siegermächte zunutze gemacht, während der deutsche Soldat eigentlich von Anfang an geframed wurde als Kämpfer für den Nationalsozialismus und Kämpfer für diese sogenannte Volksgemeinschaft. Ob man das dann im Einzelnen tatsächlich persönlich so adaptiert hat oder nicht, ist gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass man es hinterher überhaupt nicht argumentiert hat, sondern sich wieder darauf zurückbezogen hat, was eigentlich ja auch gängige Praxis von Streitkräften in einigermaßen demokratisch verfassten Staaten ist, dass sie nämlich unabhängig von irgendwelchen politischen Entwicklungen als Soldat agieren, gleichwohl aber auch in der Doppelfunktion des Staatsbürgers dieses Staates agieren müssen. Diese Trennung gibt es im Nationalsozialismus überhaupt nicht. Die dann wieder herbeizuführen nach Kriegsende ist Teil dieses Versuches der Schuldabwehr und der Verantwortungsablehnung.
Er wird 1956 aus dem Gefängnis entlassen. Ich weiß, dass damals Albert Speer mit ganz großer Öffentlichkeitsaufmerksamkeit und auch teilweise Jubel aus dem Gefängnis rauskommt. Wie sah das bei Dönitz aus?
Ja, noch viel mehr. Insbesondere die Kriegsmarine hat den Tag geradezu herbeigefiebert, als Dönitz dann aus seiner Haft entlassen worden ist. Ihm ist es tatsächlich gelungen, auch schon mit der Verurteilung in Nürnberg, wo er ja tatsächlich auch vom Gericht in seiner Verantwortung als Soldat nur bestraft worden ist, in Anführungszeichen, und nicht in seiner politischen Verantwortlichkeit. Ihm ist es gelungen, in dieser Zeit diesen Nimbus aufrechtzuerhalten und er galt als fast schon sowas wie ein Symbol für die so verstandene Siegerjustiz. Er war quasi derjenige, der büßen musste für die Sünden der Deutschen, obwohl er eigentlich, das passt natürlich gut in die Argumentation des Mainstreams der deutschen Kriegsfolgengesellschaften, zumindest im Westen Deutschlands, obwohl er eigentlich gar nichts dafür konnte. Er war halt Soldat und hat gekämpft, natürlich für die falsche Sache, aber daraus wurde, sei ihm dann ein Strick gedreht worden und das sei eigentlich Unrecht. Also im Grunde wurde er fast schon als Held gefeiert, als so eine Art Märtyrer, der jetzt endlich aus dem Gefängnis freikam.
Ich nehme mal an, dass er dann in den nächsten Jahren weiter an seiner Legende strickt, der saubere Soldat gewesen zu sein, der halt eben auch zufälligerweise in den letzten Kriegstagen Reichspräsident war.
Ja, ungefähr so. Also ich glaube auch, dass das ist ja durchaus auch ein Muster, das wir aus anderen Bereichen der Psychologie kennen, dass er davon am Ende tatsächlich auch persönlich überzeugt gewesen ist. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, hat er das von Anfang an geglaubt tatsächlich oder hat er irgendwann seinem eigenen Narrativ geglaubt, seiner eigenen Legendenbildung? Festzustellen ist auf jeden Fall, dass er völlig unbeirrt daran festgehalten hat, dass er die Wahrheit verkündet und dass es so ist, wie er sagt und schreibt. Und allzu viele haben das auch dankbar aufgenommen und ihn auch sehr unterstützt, all die Jahre in der Haft, aber auch danach. Und man muss ja auch sehen, dass er noch eine erkleckliche Zahl von Jahren auch gelebt hat, nach der Haftentlassung, übrigens von der Pension eines Admirals und dann noch von den Nebeneinkünften, die er durch seine publikatorischen Tätigkeiten ja eingestrichen hat, gar nicht schlecht gelebt hat, obwohl er manchmal anscheinend auch in Geldschwierigkeiten gekommen ist, wo ihm dann ehemalige Marine- und Crewangehörigen dann auch geholfen zu haben scheinen finanziell. Also er gilt schon als sowas wie ein Symbol für die Ungerechtigkeit, die den deutschen Soldaten angetan worden sind nach oder der deutschen Gesellschaft insgesamt, je nachdem, wie man das sehen wollte, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Er lebt, Sie haben es angesprochen, noch recht lange, nämlich bis 1980. Erntet er in dieser Zeit auch Widerspruch? gegen seine Darstellung, sei es aus der Gesellschaft, aus der Politik oder der Geschichtswissenschaft?
Es gab tatsächlich einen großen Widerspruch. Also nehmen wir mal erstmal den gesellschaftlichen Part. Den kann man im Grunde, also wenn man sich anschaut, wie sich die deutsche Gesellschaft, nehmen wir es jetzt mal als Ganzes, gegenüber Dönitz verhalten hat, dann ist es bei Dönitz wie bei anderen auch. Es findet eine, wenn Sie so wollen, eine scharfe Trennung in Schwarz und Weiß aus. Die einen, die ihn verdammen als einer der Wehrmachtsoberbefehlshabern, die bis zum Schluss Hitler die Treue gehalten haben und weitergekämpft haben und nicht nur verstrickt, sondern auch als Mittäter Teil dieses nationalsozialistischen Regimes gewesen sind, einerseits. Und andererseits solche, da haben wir ja eben schon ausführlich drüber gesprochen, die ihm fast schon heldischen Status oder Märtyrerstatus zugebilligt haben. Da gibt's natürlich in beiden Lagern jeweilige Nuancen. Aber im Grunde ist es eine Zweiteilung der Einschätzung Dönitz gegenüber. Was die Geschichtswissenschaft angeht, muss man natürlich vorausschicken, dass bis weit in die 1960er Jahre hinein das Feld in Anführungszeichen Wissenschaft von der Memoirenliteratur der Wehrmachtsgeneration, insbesondere deren Generalität geprägt ist, weil die entsprechenden Akten nicht im großen Umfang zur Verfügung stehen. Wirklich wissenschaftliche Grundlagenforschung konnte erst ab der zweiten Hälfte der 1960er Jahre in Deutschland betrieben werden, weil dort die Aktenbestände an deutsche Archive zurückgegeben worden sind und sich deutsche Historikerinnen und Historiker überhaupt erst mit dieser Zeit wirklich beschäftigen konnten, wenn man jetzt von Teilbereichen ausgeht, die sich also grundsätzlich damit auseinandersetzen konnten. Und dann in Konkurrenz standen zu einer fast schon abgeschlossenen Meinungsbildung. Ich rede jetzt mal über die westdeutsche Gesellschaft, was die eigene damals Elterngeneration angeht. Und da wurde das Feld eben ganz eindeutig dominiert von der Memoirenliteratur, von der Rechtfertigungsliteratur und wie weit diese Einschätzungen dann auch Früchte getragen haben und gewurzelt sind, können wir daraus erkennen, dass die Geschichtswissenschaft zwar seit Ende der 1960er Jahre durchaus feststellt, was die Wehrmacht gewesen ist, wie verbrecherisch dieses System gewesen ist und wo auch die Anteile der Wehrmacht gewesen sind, dass es aber bis in die 1990er Jahre dauert und eine Ausstellung braucht, um da in der veröffentlichten Meinung und in der Öffentlichkeit auch eine Umkehr oder zumindest eine andere Art der Reflexion dieser Zeit herbeizuführen. Das hat die Geschichtswissenschaft in den zwischenzeitlichen 30 Jahren nicht vermocht, obwohl die Befunde eindeutig waren und auch durchaus natürlich zugänglich waren, weil sie publiziert worden sind. Trotzdem hält sich der Gedanke der sogenannten sauberen Wehrmacht bis weit in die 90er und manche wollen ja offensichtlich bis heute nicht davon ablassen.
Er hat gelebt, Sie haben es gesagt, mit der Pension eines Admirals. Wird er denn 1980 auch wie ein Admiral begraben?
Zumindest gab es Überlegungen dazu. Das Bundesverteidigungsministerium hat das letztlich unterbunden mit ganz klaren Weisungen. Nicht nur, dass es kein Begräbnis mit militärischen Ehren gab, schon gar nicht staatlich unterstützt, sondern es hat auch den Bundeswehrangehörigen die Teilnahme in Uniform an diesem Begräbnis untersagt. Ganz verbieten kann man das freilich nicht. Es handelt sich um Staatsbürger in Uniform. Den kann man nur im Dienstbefehle erteilen, wenn also Soldaten in ihrer Freizeit quasi an diesem Begräbnis teilnehmen wollten, dann konnte man das nicht untersagen, wollte man noch nicht. Aber jede Form einer militärischen Ehrenbezeugung sollte verhindert werden, weil man Dönitz als den einschätzte, den er auch war, nämlich ein Nationalsozialist bis zu seinem Lebensende, davon war er überzeugt, und einem Endkämpfer, der unter anderem dafür verantwortlich war, dass bis zum Ende dieses Krieges weitergestorben worden ist. Was man in diesem Kontext vielleicht auch nochmal erwähnen sollte, ist, dass jetzt auch in der letztlich Woche, in der Dönitz Reichspräsident war, aber auch in den Monaten zuvor, als der Krieg längst entschieden war, dieser Krieg jeden Monat ab Dezember 1944 über 300.000 Verluste alleine auf deutscher Seite produziert hat. Nur uniformierte Verluste, nur in Anführungszeichen natürlich. Das ist der Krieg, der dort zu Ende geführt worden ist. Und hinzu kommen noch die Opfer der gegnerischen Armeen, die Deutschen niederkämpfen mussten, und die Eskalation eskalierende Mordmaschinerie des Regimes, was die Häftlinge in den Konzentrationslagern anging, was die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter anging. Also dieses Mörderregime bis zum Ende durchgeführt zu haben, war ja letztlich auch in der Verantwortung Dönitz, und zwar nicht erst als Reichspräsident, sondern auch in seinen Verwendungen vorher. Und deshalb ist es folgerichtig, dass ein Bundesverteidigungsministerium keinesfalls da irgendwelche militärischen Ehrenbezeugungen verantworten darf.
Dieser Mythos der sauberen Wehrmacht wird spätestens seit Mitte der 90er hinterfragt und neu erforscht. Und da war Dönitz ja dann schon über ein Jahrzehnt tot. Bei welchem Bild von ihm sind wir heute in der geschichtswissenschaftlichen Forschung angekommen und wie sind wir dort angelangt?
Ja, die Wehrmachtausstellung hat tatsächlich einiges bewirkt. Es hat zumindest einen öffentlichen Diskurs bewirkt um die sogenannte saubere Wehrmacht. Dass diese Wehrmacht nicht sauber war, wusste die Geschichtswissenschaft schon jahrzehntelang. In der öffentlichen Meinung scheint es bis dato nicht angekommen zu sein. Da hat die Wehrmachtausstellung bei aller Kritik, die man auch gegen sie aufzubringen vermag und auch teilweise muss, einiges bewirkt. Erst da ist in meiner Meinung nach tatsächlich sowas wie eine Umkehr feststellbar. Das hat viele Gründe, die wir auch gerne nochmal vertiefen können. Aber die Dönitz-Rezeption hat damit nicht unbedingt was zu tun. Damit wurde sich schon relativ früh auseinandergesetzt. Es gab vor allen Dingen allerdings Versuche, die Dönitz'sche Lesart, die von ihm selber ja inszeniert worden ist, schon mit dem 1. Mai 1945 mit seiner Erklärung sozusagen zur Regierungsübernahme fortzuschreiben und auch quasi oder pseudowissenschaftlich zu verankern. Da gab es einige, die sich dadurch hervorgetan haben, die sich auch nicht zu schade waren, die tatsächlich wissenschaftlichen Erkenntnisse gegenzulesen und sich die Frage zu stellen, kann das eigentlich sein, was ich da schreibe? Ist das eigentlich tatsächlich wissenschaftlich haltbar? Das wäre nämlich relativ schnell an die Endlichkeit gestoßen. Es gibt dann tatsächlich erst in den 80er, 90er Jahren so zarte Gegenbewegungen, die Rolle Dönitz auch zurechtzurücken in seiner historischen Verantwortlichkeit. Aber tatsächlich hat es bis in die 2000er Jahre gedauert, bis die ersten Arbeiten erschienen sind, die sich mit Dönitz kritisch auseinandergesetzt haben, die seine eigene Legende, sein eigenes Narrativ gegen den Strich gebürstet haben, die alle wissenschaftlich erreichbaren Dokumente auch einbezogen haben, bis hin zu seinem Nachlass. Da muss man dann die Arbeiten vor allen Dingen von Werner Rahn, Jörg Hillmann, Herbert Kraus, Heinrich Schwendemann, was den Krieg im Osten angeht und Dönitz' Rolle bei der sogenannten Rettung der Flüchtlinge und vor allen Dingen die Dönitz-Biografie von Dieter Hartwig zu Rate ziehen und auch nennen. Und dort wird das Dönitz-Bild tatsächlich auch zurechtgerückt und Dönitz als das dargestellt, was er war, nämlich einer der Täter wehrmachtsseitig auch des nationalsozialistischen Regimes.
Dönitz war keinen Monat lang Reichspräsident. Trotzdem ist er diese Phase keine Fußnote der deutschen Geschichte. Warum ist es für uns in der Bundesrepublik auch immer noch wichtig, sich mit diesem Thema Reichsregierung Dönitz und das Ende des Zweiten Weltkriegs unter diesen Vorzeichen zu befassen?
Also die letzte Woche, wenn man so will, dieses Zweiten Weltkrieges in Europa deutscherseits geführt, markiert den Beginn vieler Legenden. Eine Legende haben wir eben schon angesprochen, die der sauberen Wehrmacht. Die zweite Legende, die der Nursoldaten, die angeblich mit der Politik überhaupt nichts zu tun gehabt hätten, die angeblich mit dem Nationalsozialismus und dem Regime gar nichts zu tun gehabt hätten. Und ab diesem Zeitpunkt allerspätestens beginnt sowas wie die Selbstentschuldung, die Kreierung einer Legende über die Deutschen und ihre Verantwortlichkeit in der Zeit des sogenannten Dritten Reiches. Die Regierung Dönitz markiert, wenn man das so nennen will, den offiziellen und auch sichtbaren Startschuss für diese Entschuldungstheorie. Und die verfängt eben auch teilweise bis heute in der öffentlichen Meinung. Und deshalb ist die Regierung Dönitz auf der einen Seite sowas wie eine Scharnierstelle zwischen dem NS-Regime und dem Zweiten Weltkrieg und den sogenannten Kriegsfolgengesellschaften. Es ist aber auch tatsächlich nachvollziehbar, dass dort Argumente kreiert werden, die teilweise bis heute vorgebracht werden, um zu erklären, warum der in Anführungszeichen Wehrmachtssoldat eigentlich getrennt werden müsste vom Regime und seinen Verbrechen, was natürlich weder wissenschaftlich noch in irgendeiner Weise menschlich auch nachvollziehbar und haltbar ist.
Ich bin mir sicher, Sie hätten das schon getan, wenn Sie wüssten wie, aber wie bekommen wir dieses Entschuldungsnarrativ denn weg?
Wie man jede Verschwörungstheorie und jede Falschmeldung und jedes Falschnarrativ wegbekommt durch Bildung. Und Bildung entsteht durch Forschung und Grundlagenforschung, insbesondere im militärhistorischen Bereich, wird seit Jahrzehnten in Deutschland betrieben, auch sehr seriös. Wir wissen im Grunde alles, was wir wissen müssten, um dieser Selbstentschuldigung nicht weiter auf den Leim zu gehen. Die Frage ist aber immer, das eine ist, was die Forschung liefert, das andere ist, was die Gesellschaft, jetzt mal in Gänze gesprochen, zur Kenntnis nehmen möchte. Es gibt eben einfach immer noch viele und manchmal scheint mir, dass es wieder mehr werden, die glauben, dass ihre inzwischen Großväter oder Urgroßvätergeneration in Uniform seinerzeit wie ganz anders bewertet werden muss. Das hat wahrscheinlich auch viel damit zu tun, dass der Zweite Weltkrieg logischerweise zeitlich immer weiter wegrückt von den jetzt Lebenden, dass Bildung, insbesondere historische Bildung, jetzt nicht unbedingt das herausgehobene Ziel zu sein scheint in der Bildungslandschaft der Bundesrepublik und auch der Bereitschaft, sich damit auseinanderzusetzen, was in der eigenen Familie passiert ist oder was nicht passiert ist. Die Lösung ist im Grunde ganz einfach, aber sie basiert auf der Bereitschaft, sich mit dieser Zeit, mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Dass dies immer weniger tun, offensichtlich, oder es gar nicht wahrhaben wollen, zeigen ja auch viele gesellschaftliche Entwicklungen, die wir aktuell erleben. Und dabei spielt eben auch die Verklärung der nationalsozialistischen Zeit eine wesentliche Rolle, insbesondere der Anfänge. Wie kam es zu dieser Diktatur, die ja nicht 1933 vom Himmel gefallen ist? Diese Bereitschaft scheint mir immer weniger da zu sein und damit ist auch die Lösung zumindest gefährdet. Sie wäre einfach, sie war auch immer einfach die letzten Jahrzehnte. Wir hatten, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, auch schon mal eine bessere Einschätzung dieser Zeit. Ob das an Wissen verloren gegangen ist oder ob man es einfach verdrängen möchte, ob man sich nicht mehr damit auseinandersetzen möchte, das muss man wahrscheinlich ad personam sozusagen festmachen, aber es gibt doch einen klaren Trend der Relativierung des nationalsozialistischen Regimes, die ich persönlich für brandgefährlich halte.
Musik